NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie heute recht herzlich Katrin Schmidt. Ihnen einen schönen guten Abend. Ja, wie befürchtet, so ist es gekommen. Italiens aktuelle Regierung ist am Ende. Eine Analyse und Bewertung gibt es gleich mit unserer Korrespondentin in Rom. Außerdem ein Jahr Klimastreik. Wie groß ist der Greta-Effekt auf die deutsche Politik? Erster Tag im Spieleparadies. Die stetig wachsende Gamescom in Köln hat begonnen. Und leichtes Aufatmen auf Gran Canaria. Die Waldbrände scheinen langsam unter Kontrolle. Das also einige der Themen bei uns bis 19 Uhr. Wir beginnen aber mit der aktuellen Entwicklung im italienischen Politikdrama. Ministerpräsident Giuseppe Conte ist vor wenigen Stunden vor den Senat getreten, hat seine mit Spannung erwartete Rede gehalten und das Entscheidende, seinen Rücktritt angekündigt. Lisa Weiß, unsere Korrespondentin in Rom, hat den Auftritt Contes verfolgt. Was genau hat er da erklärt?
Also eigentlich war der Großteil dieser Rede ein einziger Angriff, eine einzige Abrechnung eigentlich mit Matteo Salvini, dem Chef der Lega, hat gesagt, diese Entscheidung, die Koalition aufzukündigen der Lega, die sei schwerwiegend. Er hat gesagt, Salvini verfolge eigene Interessen und nur die seiner Partei. Er sagt auch, die Entscheidungen von Salvini beweisen wenig Sensibilität für unsere Verfassung. Man habe eigentlich dadurch die Arbeit von 14 Monaten, die Arbeit dieser Regierung befleckt. Und er hat auch gesagt, es mache ihm Sorgen, dass er mitbekommen habe, dass Matteo Salvini eigentlich die ganze Macht wolle und die Leute auf der Straße zur Unterstützung aufgerufen habe. Also man merkt wirklich, das war ihm auch ein Bedürfnis, da nochmal abzurechnen. Und das war wirklich sehr, sehr deutlich. Und am Ende hat er dann gesagt, naja, es gibt jetzt diesen Misstrauensantrag gegen mich, also ein Misstrauensvotum von der Lega ist beantragt. Und das bringt mich dazu, diese Regierungserfahrung zu unterbrechen und hat eben angekündigt, Ende der Debatte zu Staatspräsident Mattarella zu gehen und seinen Rücktritt einzureichen als Ministerpräsident.
Welches Kalkül vermuten Sie jetzt hinter dieser Entscheidung Contes? Also indem er sich jetzt nicht von einem Misstrauensvotum vom Hof jagen lassen will, sondern eben aus eigenen Stücken zurücktritt, hält er sich da ein Hintertürchen offen, sagen wir mal, für neue Konstellationen auch unter seiner Mitwirkung?
Es ist mit Sicherheit eine intelligente Geschichte, was er da gemacht hat. Also dadurch, dass er nicht abgewählt wurde, sondern sagt, ich gehe selbst, könnte er durchaus vom Staatspräsidenten nochmal mit einer Regierungsbildung beauftragt werden. Und man sieht wirklich auch, dass in den letzten Tagen aus diesem blassen Conte, der eigentlich nur eine Art Marionette war oder auf jeden Fall so gesehen wurde, hat er sich von dieser Marionette zu einem ernstzunehmenden Politiker eigentlich gewandelt. Und man sieht es auch an seinen Umfragewerten. Die sind sprunghaft angestiegen. Und er ist jetzt eigentlich in einigen Umfragen der beliebteste Politiker Italiens geworden.
Ist das deshalb aus Ihrer Sicht auch die nächste wahrscheinliche Option, nämlich eine neue Regierung unter der Führung Contes?
Also ich persönlich, und das ist jetzt aber immer noch ein bisschen Kaffeesatzleserei, könnte mir wirklich vorstellen, dass die Fünf-Sterne-Bewegung sich mit den oppositionellen Sozialdemokraten vom Partito Democratico zusammentun könnten, wenigstens für eine Übergangsregierung, um den Haushalt zu verabschieden, vielleicht auch für den Rest der Legislaturperiode. Das ist für mich, auch wenn die beiden Parteien sich eigentlich nicht so grün sind und obwohl es da wirklich noch sehr viel Misstrauen und sehr viele Vorbehalte gibt, schon eine durchaus ernstzunehmende Lösung. Und was natürlich auch noch möglich wäre, eine Expertenregierung für eine Übergangszeit einzusetzen. Auch das ist nicht allzu unwahrscheinlich. Und natürlich die Möglichkeit Neuwahlen gibt es auch noch. Also der Ball liegt jetzt bei Staatspräsident Mattarella und wir müssen da wirklich erstmal ein bisschen abwarten.
Was bedeutet das Ganze jetzt für den Innenminister, für Matteo Salvini? Der stand ja zwischenzeitlich, dachte man schon mal, er sei der große Gewinner dieses Chaoses. Dann hatte er eine kleine Niederlage erlitten. Wie sieht das heute für ihn aus? Hat er sich verzockt?
Ja, also ich glaube, er hat sich wirklich verzockt. Er hat von Anfang an nicht damit gerechnet, dass Conte nicht einfach zurücktritt, sondern sagt, also bitte, das Parlament hat mir sein Vertrauen ausgesprochen, hat mich zum Ministerpräsidenten gemacht und deshalb ist es jetzt auch nur billig und parlamentarisch richtig, dass ich nochmal vor dem Parlament sprechen werde. Und dann gab es eben auch diese langsame Annäherung zwischen der Fünf-Sterne-Bewegung und dem Partito Democratico. Und das ist auch die zweite Sache, die meiner Meinung nach Matteo Salvini überhaupt nicht vorhergesehen hat. Also man merkt es ihm auch an. Er hat jetzt auch nochmal in seiner Rede gesagt, also er stehe auch offen, jetzt noch diese Regierung ein bisschen weiterzuführen und so weiter. Er hat in den letzten Tagen wirklich den 5 Sternen sozusagen Geschenke angeboten, wenn sie quasi ihm zu Neuwahlen verhelfen. Also man hat gesehen in den ganzen letzten Tagen, dass Salvini immer mehr ins Rudern kommt. Und ich glaube, er war mit diesem heutigen Tag auch überhaupt nicht zufrieden.
Auch an diesem Abend scheint also klar, das Chaos ist groß, die Unsicherheiten sind groß in der italienischen Politik und andererseits scheinen aber auch Konstellationen und Koalitionen möglich, die eigentlich vor einigen Wochen noch undenkbar gewesen sind. Wie ist Ihre Einschätzung? Wohin steuert das Land da und was bedeutet das letztendlich auch für die EU?
Also was man zuerst mal sagen muss, Italien ist wie so oft in einer ganz, ganz großen Krise und diese Unsicherheit, die merkt man auch und die merkt man auch ganz deutlich den Italienern an, die merkt man auch momentan den Märkten an und ich glaube, das große Problem, egal wie diese Lösung dann am Schluss aussehen wird, wird sein, einen Haushalt zu verabschieden, denn der Haushalt steht jetzt an im September, Oktober und bis Mitte Oktober muss Italien der EU einen Haushaltsentwurf vorlegen. Und diese Fristen einzuhalten, das stelle ich mir jetzt mit der aktuellen Situation ziemlich schwierig vor.
Informationen und Einschätzungen waren das von unserer Korrespondentin in Rom, Lisa Weiß. Ja, kaum ein Tag ohne Neuigkeiten aus dem Bewerberfeld um das höchste Amt bei der SPD. Heute gab es zunächst, doch das ist schon Gewohnheit, 2 hochrangige Absagen, unter anderem von Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil. Dann kam eine weitere, sozusagen hochrangige Zusage. Zumindest hat Vizekanzler Olaf Scholz die 2. Hälfte für seine Kandidatur als Doppelspitze gefunden und verkündet. Er will sich um den Parteivorsitz bewerben im Tandem mit Klara Geiwitz. Klara, wer? Fragten da am Mittag wohl nicht wenige Beobachter. Und überhaupt, was heißt das alles für die SPD? Kai Clement klärt auf.
Fast täglich grüßt die SPD, diesmal mit 2 Namen weniger für die Bewerberliste. Einer davon Lars Klingbeil, Generalsekretär der Sozialdemokraten.
Ich selbst habe mich entschieden, dass ich nicht zu denen gehören werde, die auf der Bühne stehen und sich um den Parteivorsitz bewerben.
So Klingbeil in einer auf Twitter verbreiteten Videobotschaft. Lange habe er sich geprüft, schließlich brenne er für die SPD und übernehme gerne Verantwortung. Aber er wolle wie die meisten Bewerber in einem Zweierteam antreten.
Wenn ich von Teams rede, dann muss es ein Team sein, auch für mich, das zu 100% passt. Und darüber habe ich Gespräche geführt und musste feststellen, dass es diese Konstellation nicht geben kann.
Ein Name weniger, ein anderer mehr. Denn Olaf Scholz, der Vizekanzler und Finanzminister, war bei seiner Suche erfolgreich. Er wird zusammen mit Klara Geiwitz antreten. So verkünden die beiden ebenfalls via Kurznachrichtendienst und in einer gemeinsamen schriftlichen Erklärung.
Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben uns entschieden, gemeinsam für den Vorsitz der SPD zu kandidieren. Als Tandem mit unseren unterschiedlichen Lebenswegen, unseren Erfahrungen und mit den verschiedenen Perspektiven, aus denen wir auf unser Land blicken.
Die 43-jährige Geiwitz sitzt im Potsdamer Landtag. Ihr Interesse bekundet sie nur 10 Tage vor der Landtagswahl in ihrer Heimat. Gute Politik bedeutet für die Mutter 3 schulpflichtiger Kinder, Probleme klar anzusprechen und zu lösen, so heißt es. Etwas klar anzusprechen kann auch klare Kante bedeuten, etwa in der Brandenburger Debatte um das sogenannte Paritätgesetz. Das verlangt, dass die Parteien gleich viele Männer und Frauen auf ihre Listen nehmen. Auch die AfD war dagegen. Konter von Klara Geiwitz im Juni.
Kollegin Bessin, ausweislich Ihres Wikipedia-Eintrages haben Sie ja 10 Jahre Jura studiert. Und auch wenn dieses Jurastudium nicht durch einen Abschluss gekrönt wurde, müsste Ihnen doch klar sein, dass über die Frage, ob ein Gesetz verfassungsgemäß ist oder nicht, nicht die Mehrheit dieses Hauses entscheidet, sondern ein Verfassungsgericht.
Ihre Bewerbung genauer erläutern wollen Scholz und Geiwitz nun in der Bundespressekonferenz, nur 5 Tage, nachdem sich dort Gesine Schwan und Ralf Stegner für den linken Parteiflügel präsentiert haben.
Wir wollen das gemeinsam machen, wir haben da ganz viel Lust drauf, Gesine Schwan und ich. Wir sind durchaus ein Power-Duett.
Ja, die Power-Duette. Davon hat die SPD inzwischen so einige, 7, um genau zu sein. Karl Lauterbach und Nina Scheer, Michael Roth und Christina Kampmann haben bislang allerdings nach eigenen Angaben als einzige den nötigen Parteirückhalt für eine Kandidatur. 3 Einzelbewerber gibt es auch noch, macht zusammen 17. Und dann hat der Tag neben Klingbeil noch einen weiteren Streichkandidaten gebracht, Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil. Der allerdings hatte zuletzt ohnehin, schon halbwegs abgesagt.
Ich gehe davon aus, dass ich nicht kandidiere und die Wahrscheinlichkeit ist allerhöchstens eine theoretisch denkbar geringe Prozenthöhe.
Aber was besagt schon eine halbe Absage? Schließlich hatte Olaf Scholz eine Kandidatur aus Zeitmangel auch schon einmal ganz ausgeschlossen. So holpert und ruckelt sich die Kandidatenkür voran und bietet in den kommenden anderthalb Wochen noch viel Raum für weitere Zu- und Absagen.
Ein Bericht von Kai Clement. Eigentlich erst morgen beginnt die große Europatour von Mr. Brexit Boris Johnson. Der neue britische Premier ist erst zu Gast in Berlin bei Bundeskanzlerin Merkel. Dann reist er weiter nach Paris und schließlich zum G7-Gipfel nach Biarritz. Dieser Tour hat er heute aber schon einen Brief vorausgeschickt. Auf 4 Seiten übt Johnson neue Kritik am bisherigen Austrittsabkommen, fordert Änderungen und stellt, wenn auch ziemlich vage, neue Zugeständnisse in Aussicht. Dabei will er aber ganz offensichtlich vor allem eines: die sogenannte Backstop-Regelung soll weg. Die Antwort aus Brüssel auf diesen Vorstoß fällt ziemlich kühl und klar aus, wie Astrid Korall berichtet.
Donald Tusk hatte sich ein paar Stunden Zeit gelassen. Erst am Mittag reagierte der EU-Ratspräsident auf Twitter auf den Brief von Boris Johnson. Der britische Premierminister verlangt darin, die umstrittene Backstop-Regel aus dem Scheidungsvertrag mit der EU zu streichen. Die Antwort von Donald Tusk war kühl und deutlich.
Der Backstop ist eine Versicherung, um eine harte Grenze auf der irischen Insel so lange zu vermeiden, bis eine Alternative gefunden ist. Diejenigen, die den Backstop ablehnen und keine realistische Alternative vorschlagen, unterstützen, dass wieder eine harte Grenze eingerichtet wird, auch wenn sie es nicht zugeben.
Den Backstop hatte die EU noch mit Johnsons Vorgängerin Theresa May ausgehandelt. Der soll garantieren, dass die Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und Nordirland nach dem Brexit offen bleibt und es keine Kontrollen gibt. Dafür würde Großbritannien so lange in einer Zollunion mit der EU bleiben, bis ein neuer Handelsvertrag steht. Johnson allerdings lehnt diese Notfalllösung ab, weil Großbritannien dadurch zunächst weiterhin eng an die EU gebunden bliebe. Der Backstop sei undemokratisch und er verletze die Souveränität seines Landes, erklärte Johnson in seinem Brief, mit dem er sich erstmals seit Amtsantritt direkt an die EU-Verantwortlichen wendet. Für die gibt es dagegen keine Alternative zum Backstop. Natasha Berthaud, Sprecherin der EU-Kommission, erklärte, er sei die einzige Lösung für die irische Frage, die die EU und Großbritannien bisher gefunden hätten. Auch sie richtete deutliche Worte an Johnson. Der Brief liefert keine rechtlich verwertbaren Lösungen, um eine harte Grenze auf der irischen Insel zu vermeiden. Er enthält auch keine möglichen alternativen Regelungen. Johnson schlägt, um einen geregelten Austritt der Briten aus der EU zu ermöglichen, alternative Vereinbarungen vor, die Kontrollen an der Grenze überflüssig machen sollen. Wie die allerdings konkret aussehen sollen, erklärte er nicht. Für den Europaabgeordneten David McAllister von der CDU ist der Brief Johnsons keine Überraschung, da er bereits bekannte Positionen wiedergibt. Die EU-Mitgliedstaaten seien sich einig.
Es gilt, einen ungeordneten Brexit zu vermeiden. Die Staats- und Regierungschefs der EU-27 haben abgelehnt, den Austrittsvertrag noch einmal für Verhandlungen zu öffnen. Auf der anderen Seite sind wir offen für Gespräche, wenn es um den Rahmen der Erklärung über die zukünftigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union geht.
Eine Bewegung im Brexit-Streit ist also weiterhin nicht in Sicht. Nikolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik beobachtet die Entwicklungen schon lange.
Ich glaube, die EU-27 brauchen vor allen Dingen strategische Geduld. Es ist klar, dass der eigentliche Machtkampf in London stattfindet, und zwar zwischen Boris Johnson und dem britischen Parlament, was mehrheitlich einen No-Deal-Brexit ablehnt. Und da werden die entscheidenden parlamentarischen Abstimmungen wahrscheinlich schon im September stattfinden.
Von Ondarza erwartet, dass die verbleibenden 27 EU-Mitgliedstaaten erstmal weiterhin auf ihrer Position beharren und abwarten, wie sich die innenpolitische Lage in Großbritannien entwickelt.
Astrid Korall berichtete aus Brüssel. Es war heute vor genau einem Jahr ein Mädchen und ein Plakat. Schulstreik für den Klimaschutz. So klein fing alles an, als Greta Thunberg zum ersten Mal vor dem schwedischen Parlament in Stockholm Position bezog. Inzwischen ist Greta, das 16-jährige Mädchen, für die einen, und das sind wahrlich viele, zur Ikone geworden. Für die anderen ist sie regelrecht ein Hassobjekt. Eines hat sie aber auf jeden Fall geschafft. Sie hat eine weltweite Protestbewegung zugunsten des Klimaschutzes ausgelöst. Ein kleines Jubiläum also heute, zu dem man auch aus Berliner Sicht mal Bilanz ziehen kann. Gab es den Greta-Effekt auch in der deutschen Politik? Und wie weit ist die GroKo mit konkreten Plänen für mehr Klimaschutz? Marcel Heberlein berichtet.
Ein Riesenapplaus für Greta Thunberg, bitte!
Berlin dieses Jahr im März. Greta Thunberg ist das erste Mal bei den deutschen Schülerprotesten fürs Klima dabei. Über 20.000 jubeln ihr zu und feiern sie gerade für die harten Ansagen, die sie macht an die Politik und an jeden Einzelnen. Endlich tiefgreifend was zu ändern, um das Klima der Welt zu schützen.
We should panic. And by panic, I don't mean running around screaming. By panic, I mean stepping out of our comfort zones.
Wir sollten Panik kriegen, denn nur so werden wir die eigene Komfortzone verlassen. Das ist Greta Thunbergs Hoffnung für die Welt. In der deutschen Politik ist durch Greta schon ein bisschen Panik aufgekommen. Zehntausende Schülerinnen und Schüler haben sich dem Klimaprotest angeschlossen. 37% der Deutschen halten Klimaschutz laut einer Forsa-Umfrage für das aktuell wichtigste Problem. Bei jungen Wählern ist das Thema sogar noch wichtiger. Die Parteien spüren den Druck. Die Angst, den Klimaschutztrend zu verschlafen und damit vielleicht eine ganze Wählergeneration zu verlieren, treibt fast alle zu neuen Höchstleistungen. Zumindest was das Vorschlägemachen angeht. CSU-Chef Söder zum Beispiel.
Ich glaube, dass ein frühzeitiger Kohleausstieg der bessere Weg wäre. Wir brauchen in der Verkehrspolitik ein klares Bekenntnis mehr pro Bahn. Wir brauchen drittens neue Motoren bei der Automobilität und wir müssen auch CO2 aus der Atmosphäre nehmen. Deswegen wollen wir in Bayern allein 30 Millionen neue Wälder und Bäume pflanzen, um CO2 der Atmosphäre zu entziehen.
Doch umgesetzt ist davon noch nichts. Und gerade CDU und CSU hadern noch mit ihrer Position beim Klimaschutz. Die Linke dagegen setzt ganz auf den Staat, die FDP auf den Markt. Die Grünen gelten eh als Klimaschutz-Original. Die SPD versucht nachzuziehen. Die AfD bezweifelt, dass es Klimaschutz überhaupt braucht. Jeder scheint seine politische Rolle gefunden zu haben. Nur die Union zweifelt noch. Einen Preis für den Ausstoß von CO2 zum Beispiel, den will sie wohl auch. Aber wie hoch soll der sein? Wer legt ihn fest? Wie sehr werden Menschen entlastet, die besonders viel CO2 ausstoßen, weil sie viel Auto fahren zum Beispiel oder alte Ölheizungen haben? Im Konkreten wird's kompliziert. Das weiß auch die Kanzlerin. Und antwortet auf die Frage, was Greta Thunberg denn in Deutschland verändert habe, ganz klassisch merkelisch verschwurbelt.
Die Ernsthaftigkeit, mit der Greta, aber auch viele, viele junge Leute uns darauf hinweisen, dass es um ihr Leben geht, die hat uns schon noch mal dazu gebracht, auch sicherlich entschlossener an die Sache heranzugehen.
Eine Deadline fürs entschlossene Handeln immerhin hat sich die Regierung gegeben. Am 20. September soll ihr Klimaplan fertig werden. Dann tagen das nächste Mal alle Ministerinnen und Minister, die was mit Klimaschutz zu tun haben. Dann wird klarer werden, wie weit Greta Thunberg und die Fridays for Future die Regierung wirklich aus ihrer Komfortzone herausgetrieben haben.
Gerade gestern erst haben sich Union und SPD darauf geeinigt, dass die Mietpreisbremse 5 Jahre länger gelten soll, nämlich nun bis 2025. Allerdings war da noch eine gar nicht so unwichtige Kleinigkeit offen. Ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht in der Frage, ob diese Mietpreisbremse überhaupt mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Ja, sie ist es, erklären heute die Richter in Karlsruhe. Und mein Kollege Bernd Wolf erklärt die Details.
Sie verletzt Vermieter nicht in ihrem Eigentumsrecht, auch nicht in ihrer Handlungsfreiheit bzw. Vertragsfreiheit. Und dass die Mietpreisbremse nur in bestimmten Gebieten mit Wohnungsnot gilt, verstoße nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz, das sei sachlich gerechtfertigt. Andererseits, so das Gericht, müssten Vermieter auf dem sozialpolitisch umstrittenen Gebiet des Mietrechts mit Gesetzesänderungen rechnen. Ihr Vertrauen, mit der Wohnung höchstmögliche Mieteinkünfte zu erzielen, sei durch die Eigentumsgarantie nicht geschützt. Vom Tisch sind damit die Klage einer Berliner Vermieterin und 2 Vorlagen des Landgerichts Berlin. Die Verfassungsrichter sagen deutlich, die Mietpreisbremse kann verhindern, dass einkommensschwache Mieter aus ihren angestammten Wohnvierteln verdrängt werden. Dieses Ziel sicherten die Landesregierungen, die gut über die angespannten Wohnungsmärkte Bescheid wüssten und die Mietpreisbremse auch jeweils begründen müssen, so die Richter in ihrem Beschluss. Zwar hätte der Staat statt der Mietpreisbremse auch den Wohnungsbau stärker fördern oder mehr Wohngeld auszahlen können, aber der Gesetzgeber habe da einen weiten Gestaltungsspielraum.
Dienst nach Vorschrift zu gesicherten Bezügen, Freitag ab 1, Sie wissen schon, es mangelt wahrlich nicht an einschlägigen Witzen und Klischees über Beamte und ihre Arbeitsmoral. Doch lässt man die mal beiseite, zeigt sich in der Bevölkerung eine hohe Wertschätzung für einzelne Berufsgruppen, wie zum Beispiel Polizisten, Feuerwehrleute und Krankenhausmitarbeiter. Allerdings zeigt eine aktuelle Umfrage für den Deutschen Beamtenbund auch, beinahe 2 von 3 Deutschen halten den Staat, etwa bei den großen Themen dieser Zeit wie Digitalisierung und Umweltschutz, für überfordert. Und dabei geht bisweilen auch jeglicher Anstand verloren, wie Claudia Plass berichtet.
Beschimpft, beleidigt, bespuckt, bedrängt. Etwa jeder Vierte hat schon einmal Übergriffe auf öffentlich Bedienstete beobachtet, auf Polizistinnen und Polizisten, Rettungskräfte, Notärzte, Feuerwehrleute, aber auch auf Busfahrerinnen und Busfahrer, Lehrerinnen und Lehrer. Das ist ein Ergebnis einer Umfrage des Forsa-Instituts im Auftrag des Deutschen Beamtenbundes DBB. Insgesamt wurden dafür gut 2000 Menschen befragt. Demnach erlebt eine große Mehrheit, 83%, eine zunehmende Verrohung der Gesellschaft. Der DBB-Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach spricht von einem erschreckenden Ergebnis.
Wenn Gewalt gegen Beschäftigte, insbesondere gegen Polizistinnen und Polizisten, aber auch gegen Rettungskräfte, wenn die in Fallen gelockt werden, dass hier Massenschlägereien ausgelöst werden, dann muss die Gesellschaft, nicht nur die Politik, eben Courage zeigen und sich hier vor die Beschäftigten und hinter die Beschäftigten stellen.
Unter den Befragten waren auch gut 300 öffentlich Bedienstete selbst. Von ihnen gab rund die Hälfte an, selbst schon einmal bei ihrer Tätigkeit beschimpft oder angegriffen worden zu sein. DBB-Chef Silberbach fordert mehr Personal bei Polizei und in der Justiz, außerdem mehr Transparenz durch die Arbeitgeber und Dienstherren.
Wir fordern ein Register bundesweit, wo solche Übergriffe tatsächlich erfasst werden, dass wir nicht mehr durch Meinungsumfrage und Erhebungen, sondern durch klares statistisches Datenmaterial feststellen können, wo in welchen Bereichen welche Art von Gewalt ausgeübt wird.
Nötig seien außerdem flächendeckend Ombudsleute, an die sich Betroffene wenden könnten. Beschäftigte, so Silberbach, die zu Opfern werden, müssten hier eine falsche Scham überwinden. Neben dem Sonderteil der Umfrage zur Gewalt gegenüber öffentlich Bediensteten liefert die Erhebung auch Ergebnisse darüber, welche Meinungen die Bundesbürger insgesamt von den Staatsdienern haben. Dabei wird deutlich, 61% der Befragten halten den Staat bei zentralen Aufgaben für überfordert. Forsa-Chef Manfred Güllner.
An der Spitze steht die Schul- und Bildungspolitik. Das auch nicht ganz erstaunlich, weil ja das ein wichtiges Feld ist, was nicht nur die Eltern, sondern auch die Großeltern interessiert.
Laut Umfrage ist der Staat auch in der Asyl- und Flüchtlingspolitik überfordert, im Bereich der inneren Sicherheit, beim Klima- und Umweltschutz, aber auch bei der Gesundheitsversorgung. Die wachsende Unzufriedenheit mit dem Staat, der Politik, dem öffentlichen Dienst sei eine, wie es hieß, logische Konsequenz einer jahrzehntelangen Spar- und Rückzugspolitik, die dringend gestoppt werden müsse. DBB-Chef Silberbach fordert von der Politik, sich aus dem, wie er sagt, Klein-Klein zu entfernen, die Probleme anzugehen und zuzuhören. Wie fühlen sich die Menschen in diesem Land?
Also, um Vertrauen zurückzugewinnen und den Zusammenhalt der Gesellschaft zu verbessern, muss, wenn Sie so wollen, die Performance des Staates verbessert werden.
Trotz einer verbreiteten Unzufriedenheit. Einzelne Berufsgruppen genießen hohe Wertschätzung bei den Bürgern. Dazu gehören Polizisten, Feuerwehrleute, Lehrer, Erzieher, Pflegekräfte, Ärzte, aber auch Beschäftigte bei der Müllabfuhr. Und 2/3 der Befragten sagen, im direkten persönlichen Umgang mit dem öffentlichen Dienst in der eigenen Gemeinde positive Erfahrungen zu machen.
Soweit also die Ergebnisse der Bürgerbefragung des Deutschen Beamtenbundes. Claudia Plass berichtete. Heute ging es wohl noch vergleichsweise ruhig zu auf der größten Computerspielemesse der Welt. Es waren Journalisten, Fachleute und Politiker, die über die Gamescom schlenderten, ehe dann morgen Gamer aus aller Welt nach Köln pilgern. Und dabei wird wieder einmal deutlich werden, das Geschäft mit Computer- und Videospielen brummt. Die Branche ist überaus selbstbewusst und sie will noch mehr. Von der Politik fordert sie üppige Subventionen. Martin Schütz berichtet vom ersten Tag auf der Gamescom.
Vor 2 Jahren hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Gamescom eröffnet. Seitdem gehört ein Besuch in Köln auf der Messe für Computer- und Videospiele zum guten Ton bei Politikern. In diesem Jahr hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer die Messe eröffnet. Er ist auch für Digitales zuständig. Der Chef der Messe, Gerald Böse, findet die Besuche der Politiker positiv.
Es freut uns wahnsinnig, weil die Messen sind natürlich auch nicht nur Bühne für die Industrie, sondern kann auch Bühne für die politischen Akteure sein. Und die Gamescom sucht ja auch den Diskurs im gesellschaftlichen Kontext. Und es freut mich sehr, dass dann auch die Spitzenpolitik das so aufnimmt und ja, sich auch ein Stück weit hier präsentiert und den Glanz der Gamescom mitnehmen möchte.
Andreas Scheuer hat die Messe nicht nur genutzt, um für eine weitere Förderung der Branche zu werben. Er hat auch einen Rundgang gemacht, Hände geschüttelt und ein bisschen gespielt.
Das ist die Messe, wo man die Neuerungen sieht, die Weiterentwicklung, die Innovation. Klare Botschaft, die Gamescom in Köln, die Gamescom in Deutschland, weltweit die größte Messe zu dem Thema.
Die Fachbesucher, die heute auf der Gamescom waren, haben sich von dem Politikertross nicht stören lassen. Für sie stehen die Neuheiten und die Premieren höher im Kurs als Reden von Politikern. Die Gamer konnten sich auf die Trends stürzen und selbst viel ausprobieren.
Überwältigend, gigantische Hallen mit so vielen Ausstellern, die sich alle gegenseitig versuchen zu übertrumpfen mit großen Bannern oder Lautsprechern oder kleinen Geschenken, die sie einem verteilen. Also es macht schon Spaß, es ist ein besonderes Erlebnis hier zu sein.
Ich glaube, es wird immer ernster, was Spiele angeht, also nicht mehr, dass Spiele nicht nur mehr reine Unterhaltung sind. Also so, dass man sich 2 Stunden vor die Konsole setzt und sich berieseln lässt, sondern dass die immer mehr Tiefe bekommen und auch immer mehr sozialkritisch werden und auch Themen ansprechen, die halt etwas wichtiger sind.
Und ab morgen wird es dann richtig voll in den Hallen, denn dann öffnet die Gamescom die Tore für das Publikum. Bis zum Samstag erwarten die Veranstalter mehr als 350.000 Besucher auf der Gamescom. Sie ist die weltweit größte Messe für Computer und Videospiele.
Und das war ein Bericht von Martin Schütz. Die Wälder auf Gran Canaria brennen weiter, aber schwächer als zuletzt. Gute Nachrichten, so verkündet es der Präsident der Kanarischen Inseln via Twitter. Das Feuer verliere an Potenzial. Ja, ohne Zweifel ein Lichtblick nach sehr schweren Tagen auf der gerade bei Deutschen so beliebten Ferieninsel. 12.000 Hektar Wald wurden vom Feuer zerstört, rund 9.000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden und viele Familien bangen weiterhin um ihre Existenz. Die Touristen jedoch bekommen davon wenig mit. Das hat unser Korrespondent Oliver Neuroth beobachtet.
Blauer Himmel über Maspalomas. Die Sonne strahlt, hunderte Menschen liegen am Strand des Touristenortes im Süden Gran Canarias, wie immer im August. Dass in einem anderen Teil der Insel Menschen vor Flammen flüchten und um ihre Existenz bangen, ist hier kein Thema. Auch Julia und Katja aus Aalen in Westfalen sind in Ferienstimmung, informieren sich aber regelmäßig über die Waldbrandlage.
Hier muss man sich echt keine Sorgen machen. Man läuft zwar zwischendurch mit einem mulmigen Gefühl rum, weil man ja denkt, ein paar, also 100 Kilometer weiter ist was. Aber ja, und wir sehen immer von unserem Strand den Helikopter, der das Wasser aus dem Meer holt.
Ja, das ist schon schlimm, wenn man weiß, man macht hier schöne Tage und da hinten brennt alles nieder. Ja.
In Maspalomas sind Touristen unter sich. Kaum etwas trübt die Urlaubsatmosphäre. Keine Rauchwolke am Himmel, kein Geruch von verkohlten Bäumen. Wenn Einheimische in den Ort kommen, dann sind es Beschäftigte im Tourismus. Jan aus München denkt hin und wieder an den Waldbrand, wenn er Kontakt mit dem Hotelpersonal hat.
Es beschäftigt mich dann, wenn ich die Leute sehe, die bei uns arbeiten und darüber nachdenke, ob die vielleicht selbst betroffen sind und aus diesen Regionen zur Arbeit hierher kommen und darüber nachdenken, wenn ich nach Hause komme, ist meine Existenz noch da, ist mein Haus noch da. Dahingehend beschäftigt es einen schon und andersrum ist man aber im Urlaubsmodus und denkt dann wieder nicht drüber nach.
Bisher haben die Flammen im Inneren von Gran Canaria etwa 12.000 Hektar Wald vernichtet. Eine Fläche, die etwas größer ist als die Nordseeinsel Sylt. Das Feuer ist auch in den Nationalpark Tamadaba eingedrungen. Doch es hat nach ersten Einschätzungen von Experten weniger Schäden angerichtet als befürchtet. Im Tamadaba-Park kommen etliche Tier- und Pflanzenarten vor, die es nur auf Gran Canaria gibt. Der Brand habe an Stärke verloren, sagte Inselpräsident Ángel Víctor Torres am Mittag. Ein Grund ist ein Wetterumschwung. Die gute Nachricht ist, dass der Wind in der Nacht nachgelassen hat, gerade an der Südflanke des Feuers. Gras und Gestrüpp hatten wie Treibstoff für die Flammen gewirkt. Dadurch konnte sich das Feuer rasend schnell ausbreiten und eben auch wegen des Windes. Doch der ist im Moment zum Glück kein Thema mehr. Die Behörden kündigten an, dass die ersten Anwohner des Waldbrandgebietes bis morgen wieder in ihre Häuser zurückkehren können. Rund 9.000 Menschen mussten ihre Wohnungen in den vergangenen Tagen sicherheitshalber verlassen. Viele haben die Nächte in Notunterkünften verbracht. Ohne den Komfort eines 4- oder 5-Sterne-Hotels, den die meisten Touristen in Maspalomas haben. Für Julia aus Aalen ist klar, so schwierig die Lage für viele Einheimische auch ist, ihren Urlaub sollte das nicht beeinflussen.
Wir haben auch überlegt, wenn es zu Hause so wäre und 150 Kilometer weiter brennen würde, müssten wir ja auch also normal weiterleben. Ne? Aber man macht sich halt trotzdem Sorgen, vor allem wenn man auf so einer Insel ist, wo man ja weiß, dass man eingekesselt ist, wenn was wäre. Aber wir genießen die Tage trotzdem.
Ja, Oliver Neuroth über die aktuelle Situation auf Gran Canaria. Und das war's für heute im Echo des Tages. Ihnen einen schönen Abend wünscht Katrin Schmidt.